So, ich weiß nicht, wie es Thomas Wagner heute so geht, aber ich bin immer noch in Feierlaune.
Warst du beim Treffen der Weltmeister? Warst du beim Treffen der Weltmeister? 33 Jahre danach. Ja.
33 Jahre danach.
Es ist Una Stata.
Hast du das gesehen? Una Stata. Lothar ist ganz vorne mit dabei. Hauptsache,
ja, klar.
Hauptsache Italien. Also.
Ja, aber das ist schon ein bisschen länger her, das Treffen, aber er hat es irgendwie am Wochenende gepostet. Ich habe es auch gesehen, ja. Das war, also jeder wird schön. Jeder deutsche Fußballinteressierte wird ja Weltmeister einmal so in seinem Leben, ne?
Wird Weltmeister.
Also ich war jetzt bei drei Weltmeisterschaften auf der Welt, aber das, was mich emotional an Titeln dann berührt hat, war 90 die WM. Da war ich richtig uneingeschränkter, also da war ich einfach nur zufrieden mit dem, was die Nationalmannschaft gespielt hat.
Ja, siehst du. Und ich habe einfach wirklich war im Glück, als ich das Video gesehen habe hier von Thomas Ecke Hessler. Da waren sie ja alle. Ich habe sogar, bei einem habe ich gedacht, wer ist das? Und dann ist es Uwe Bein.
Ja, aber Uwe Bein, finde ich, kann man noch erkennen. Er ist ein bisschen, er war ja früher so ganz filigran, hat ein bisschen zugenommen, würde ich sagen, ne?
Ja, so ein bisschen, aber haben ja einige.
Hast du sie alle, waren sie, ich meine, dass Bodo Ilkner nicht da war, hätte mir Lothar erzählt. Oder nee, hast du den auch gesehen?
Nee, den habe ich nicht gesehen, auf dem Video weiß ich jetzt. Also ja. Bei dem Thomas Berthold habe ich gesehen, also das war ja jemand, den ich wirklich verehrt habe über Jahre hinweg. Obwohl er beim VfB Stuttgart gespielt hat, lange. Nein, also.
Was ist das denn für ein Zusammenhang?
Und ich finde, wenn man 33 Jahre danach immer noch so feiern kann, ja, und immer noch so ausgelassen und immer noch streckenweise fast so gut aussieht wie Thomas Wagner, dann braucht es definitiv an einem Tag wie heute, nachdem Deutschland das erste Mal mit Julian Nagelsmann als Nationaltrainer gespielt hat, braucht es eins nämlich.
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Du als unser Modeexperte, wie fandest du denn? Ich meine, es gibt ja anscheinend kaum wichtigere Themen als, also erstmal der Sieg und dann das Outfit. Der Holzfäller. Ja. Wie hat es dir gefallen, das Outfit? Du bist ja hier unser Modeberater.
Ich habe gedacht, Justin Timberlake ist jetzt ein geiler Nationaltrainer irgendwie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ist denn da los? Also was ist denn in Deutschland los? Wir haben wirklich keine Probleme mehr, oder? Also wir haben keine Probleme. Wir müssen unbedingt das Top-Thema Julian Nagelsmann und sein Holzfällerhemd.
Naja, auf der anderen Seite leben wir ja auch alle davon. Das muss man ja auch mal sagen. Also früher sind zu Länderspielen vier Journalisten mitgefahren. Die haben dann noch im selben Hotel gewohnt wie die Nationalmannschaft. Die haben abends mit den Nationalspielern trinken dürfen. Ja. Das wurde ja dann abgeschafft, ich glaube, nach der
vor 33 Jahren.
Nee, nach der WM 86. Da waren nämlich die Journalisten in Mexiko noch dabei. Und Franz Beckenbauer war dann irgendwann so genervt, dass er gesagt hat, so, wir haben jetzt ein eigenes Quartier. Aber ob das Outfit jetzt in den Vordergrund gehoben wird, das kann ich sogar verstehen und brauche ich auch ein paar Geschichten. Ich finde, man darf sich als Nationaltrainer auch immer in den Anzug werfen, aber ich finde, es hat Julian Nagelsmann gut gekleidet und man muss ja auch jetzt bei allem mal sagen, was wir kritisiert haben, das war schon ein richtig guter Auftritt am Samstagabend von der deutschen Nationalmannschaft.
Okay, also du hast einen sehr guten Auftritt gesehen. Lass uns doch mal so ein bisschen reingucken, was ist genau passiert. Was hat Julian Nagelsmann deiner Meinung nach noch anders gemacht als Hansi Flick? Und warum hat die Mannschaft wirklich einen fantastischen Fußballstreckenweise gezeigt? Und warum hat sie es vorher nicht getan?
Ja, da gibt es natürlich sicherlich einige Punkte. Fangen wir mal an. Es ist ja häufig so, du wechselst einen Trainer. All die alten Verkrustungen sprengen sich erstmal weg. Jeder wittert seine Chance. Die Etablierten müssen ihren Platz verteidigen. Das sind die normalen Dinge, die bei einem Trainerwechsel passieren. Man muss aber, glaube ich, zunächst mal festhalten, dass unter Hansi Flick, das habe ich oft gesagt, den ich menschlich im Umgang total schätze, sich so eine bleierne Stimmung auf die ganze Nationalmannschaft gelegt hatte, dass du von Aufbruch gar nicht mehr fabulieren brauchtest. Und wenn man auch im Nachhinein dann die Doku sieht, wenn man sich die WM nochmal vor Augen führt, dann muss man sagen, war ja das 1-1 gegen Spanien fast ein positiver Ausreißer. Und man kann es jetzt immer noch nicht fassen, wie Bernd Neuendorf und die Entscheidungsträger nach der WM auf den Trichter kamen, dass man mit diesem Bundestrainer irgendwie sowas wie Aufbruch noch vermitteln kann. Nach so einem Turnier, das empfinde ich wirklich als Wahnsinn. Und Julian Nagelsmann selber hat einen großen Vorteil meiner Meinung nach. Er ist jetzt als letzte Korrektur 8 Monate vor der Europameisterschaft im eigenen Lande ins Amt gehievt worden und er muss auf nichts Rücksicht nehmen. Also er muss nicht dieses, wir brauchen jetzt junge Spieler, damit wir bei der WM 2034 irgendwie vorne mitspielen. Nein, jeder sieht, wir haben 3 so beschissene Turniere gespielt, dass wir dieses Turnier in Deutschland brauchen, um Aufbruch zu vermitteln und das ist meiner Meinung nach bei einer Heim-EM mindestens das Halbfinale und deshalb kann er jetzt einfach nominieren, wen er für die besten Leute hält. Deshalb hat er Hummels zurückgenommen, weil er im Moment wahrscheinlich der beste deutsche Innenverteidiger ist. Und er kann jetzt ganz strikt nach Leistung aufstellen, weil jeder weiß, sein Vertrag läuft eh nur bis 24. Und das hat dazu geführt, dass ich schon nach wenigen Trainingseinheiten, und das finde ich tatsächlich bei Nagelsmann, den wir ja auch hier häufiger mal kritisiert haben für seine Zeit bei den Bayern, das finde ich schon eine herausragende Eigenschaft bei ihm. Das hat er in Hoffenheim damals geschafft, in Leipzig und bei den Bayern zu beginnen. Er kann, glaube ich, einer Mannschaft relativ schnell seine Idee implantieren, was ja bei der Nationalmannschaft mit den viel wenigeren Trainingseinheiten noch schwieriger ist. Also das hat mir tatsächlich gut gefallen. Das war offensiver, das war mitreißender Fußball und er findet einen Platz für Musiala und Wirtz. Das freut mich, weil das sind einfach die besten Fußballer.
Was er aber immer noch nicht so richtig gut im Griff hat, ist die Abwehr. Ich glaube, da haben wir tatsächlich wirklich immer noch große Lücken immer mal wieder zwischendrin gehabt und muss auch sagen, ich hatte die Amerikaner gar nicht so stark auf dem Zettel. Aber es sind natürlich auch gespickt von also viele spielen in der Bundesliga, spielen auch im Ausland. Die USA ist immer noch ein Land, in dem Fußball nicht die Riesenrolle spielt. Es ist deutlich, deutlich besser geworden. Allerdings immer noch, nicht annähernd der Stellenwert, den sie hat. Wie kommt es zustande, dass die Mannschaft insgesamt nach 4 Trainingseinheiten trotzdem aber eine Qualität gezeigt hat, die man ja immer abgesprochen hat. Also viele haben sie abgesprochen, dass der deutsche Fußball vielleicht einfach nicht die Qualität hat, international mithalten zu können und. Das hat man aber am Samstag gesehen, das war eine ganz andere Geschichte. Also es war ja tatsächlich eine Qualität, die, würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall reicht, ja, ohne jetzt durchzudrehen, aber bei so einem Turnier auch eine tragende Rolle spielen zu können, oder?
Also zunächst mal kann ich deinen Eindruck irgendwie verstehen, dass du sagst, ich hatte die Amerikaner gar nicht so stark auf dem Zettel, aber du hast es ja dann eigentlich selber auch revidiert, wenn man dann sieht, wo die spielen und die Weltrangliste im Fußball kann man jetzt, das kann man mit einem Blick drauf mal bewerten, das ist sicherlich jetzt nicht die allerletzte Klassifizierung, aber da stehen die Amerikaner vor uns, das darf man halt auch nicht vergessen, übrigens wie auch die Mexikaner, gegen die wir spielen. Ich finde, Amerika hat eine richtig gute Mannschaft, ihnen fehlt halt so weißt du der letzte Erfolg. Die kommen immer bei der Vorrunde, bei einer WM eigentlich immer durch und verlieren dann das Achtelfinale, obwohl alle sagen, dieses Jahr sind sie reif. Das nur zur Einordnung der Amerikaner, die mir auch als Team grundsätzlich, dieser Teamgedanke ist ja bei Nationalsportarten oder bei Nationalmannschaften in Amerika immer sehr ausgeprägt. Ich finde, sie haben sich von dem Rückschlag halt nicht beirren lassen. Sie haben einen guten Fußball gespielt. Deine Frage der Abwehrproblematik, ja, die kann ich ein bisschen unterschreiben. Ich finde, unsere Schwachstellen, wenn ich mir die einzelnen Positionen anschaue, sind die Außenverteidigerpositionen. Ich mag den Weg von Gosens, aber allerdings steht Gosens schon nur für eine gewisse Art von Fußball auf höchstem Niveau. Das ist dieses Wilde, was er in Bergamo so ein bisschen gelernt hat. Das kann sicherlich auch eine Mannschaft bei einer Heim-EM pushen. Ich würde sagen, da sind wir okay aufgestellt. Du hast meiner Meinung nach zum Beispiel noch Christian Günther, der leider bis Winter ausfällt wegen der Infektion an seinem gebrochenen Arm, der das solide abdecken kann. Und rechts hinten, du hast halt keinen richtig guten Rechtsverteidiger. Ich sag immer, Kimmich muss dort spielen, weil er für mich auf der Position, wenn er Bock drauf hat, Weltklasse ist. Ich glaube nicht, dass er Bock drauf hat. Deshalb wird es hinten auf eine Rolle rauslaufen. Entweder machst du einen Innenverteidiger auf rechts, wie jetzt Tah. Der hat gegen Frankreich gut gespielt, am Samstag nicht. Henrichs, glaube ich, könnte die Lösung sein, der das gerade in Leipzig richtig gut macht. Oder er wird Süle auf rechts stellen. Wenn Süle austrainiert und fit ist, kann er das auch spielen. Aber ich bin bei dir, das ist keine Weltklasse, weil es dann irgendwie so Notoptionen noch sind. Hummels müssen wir nicht drüber reden. In der Form, vor allen Dingen in der körperlichen Verfassung wie jetzt, immer noch nah an der Weltklasse. Ich kann nicht immer so nachvollziehen, dass Antonio Rüdiger so automatisch in die Weltklasse einklassifiziert wird. Ja, der spielt ja auch bei Real Madrid. Wenn bei Real Madrid alle fit sind, ist er Verteidiger, Innenverteidiger Nummer 3 und er ist mir teilweise in der Körpersprache auch ein bisschen zu überheblich. Trotzdem, wenn die beiden zusammenspielen und sich einfinden, Hummels hat ja auch gesagt, ich will hier nicht der Chef sein, dann kann das schon auch reichen. Also ich will mich sogar so weit versteigen. Du kannst mit einer guten Auslosung und einer gewissen Euphorie selbst mit dieser Abwehr Europameister werden.
Hui, okay, das ist jetzt tatsächlich wirklich ein dickes Brett, das du da gerade bohrst. Finde.
Da muss er einfach mal tief durchatmen.
Ja, wirklich, das, du machst ja fast den Kleis hier, das ist ja wirklich unfassbar.
Ja, ich will mal so sein wie Mike Kleis. Ja. Ich möchte morgens aufstehen und einfach denken, boah, ich bin fit. Ich bin intelligent, ich bin schön, ich bin Mike Kleis. Das möchte ich einfach mal.
Okay, das ist jetzt natürlich das zweite dicke Brett, das ich dann wiederum zu bohren habe. Das muss ich gucken, muss, wie ich damit klarkomme. Siehst du, jetzt werde ich auch rot auf meine alten Tage. Vielen Dank dafür. Was
sieht
aber,
man sogar bis Köln hier.
Ja, absolut, man strahlt. Es strahlt. Das Kleis. Pass auf, was ist mit Musiala Sané passiert? Das ist ja wirklich eine Achse des Guten, die fantastisch funktioniert hat, wo ich dachte so, okay, da hätte ich jetzt irgendwie Bock, noch 2 Stunden zuzugucken. Halte noch ein bisschen durch, verlängert einfach nochmal das Spiel. Das war ja wunderbar anzugucken. Was ist da passiert bei einem Sané und was ist bei einem Musiala passiert? Ist es so, dass Thomas Tuchel die beiden ganz besonders unter die Lupe genommen hat und in die Verhandlungsbestimmung gegangen ist und Nagelsmann muss jetzt einfach nur noch copy-pasten?
Man kann über Thomas Tuchel sicherlich teilweise mit seinem Wirken bei den Bayern geteilter Meinung sein. Es gibt aber, glaube ich, keine zwei Optionen, wie man sein Zusammenspiel mit Leroy Sané bewertet. Sané, er hat den Zugang zu ihm gefunden. Sané hat auch kapiert, dass man vielleicht mal einen Ball hinten sich erlaufen muss. Und von seinen Fähigkeiten sehe ich den eigentlich, muss der jedes Jahr unter den Top Ten bei Europas Wahl des Fußballers sein. Gnabry stagniert ein bisschen, würde ich sagen, auf der anderen Seite. Aber Tuchel hat Sané richtig heiß gemacht. Der spielt jetzt seit Wochen auf oberstem Niveau. Musiala ist ein Jahrhundertfußballer. Den musst du immer spielen lassen. Ich habe das auch gar nicht verstanden. Und ich finde es auch sehr gut von Nagelsmann, dass er sagt, Wirtz ist jetzt erstmal bei mir gesetzt. Wirtz ist so ein feiner Fußballer. Ich habe manchmal das Gefühl, auf Nationalmannschaftsniveau, weil wenn er mit den ganzen Alpha-Tieren zusammenspielt, dass er da vielleicht noch ein kleines bisschen gehemmt wirkt, obwohl er gar nicht so ein Spieler ist. Also Musiala, Wirtz müssen immer spielen. Gündoğan, gute Aussage von Nagelsmann, der spielt bei den besten Vereinen der Welt, warum soll denn eine Nationalmannschaft das nicht bringen? Auch das stark, also mit den offensiven drei, mit Sané, Musiala und Wirtz, da darf man selbst als deutscher Fußballfan von richtig schönem Fußball träumen.
Ich muss aber nochmal auf die Personale Thomas Müller eingehen, der war ja ganz schön verschnupft an den Mikrofonen nach dem Spiel. So richtig happy schien er nicht zu sein. Es war jetzt irgendwie vielleicht einfach auch nicht so die beste Frage, die ihm da gestellt wurde, ich glaube, von der Kollegin oder Kollegen von Sky, weil man dann irgendwie fragte, naja, was hat denn Julian Nagelsmann gesagt? Und wollte man dann irgendwie so ein bisschen sehr nah ran, glaube ich, aber auch irgendwo fast schon wieder nur um eine normale Frage, aber da sehr verschnupft reagiert. Hatte so ein bisschen den Kaffee auf, weil er merkt, so langsam, aber sicher, er ist wieder mit dabei im Kreis der Nationalmannschaft, aber der Herbst ist gekommen.
das würde mich eigentlich ein bisschen überraschen, weil Julian Nagelsmann und er waren ja jetzt bei den Bayern auch nicht die allerbesten Freunde. Er war auch bei Flick zwischendurch draußen und er hat ja selber auch immer betont, dass er gerne bis zur EM spielen würde, aber sich seiner Rolle bewusst ist. Und die kann für Thomas Müller eigentlich nicht mehr Stammplatz sein. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Also ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst, wir nehmen ihn mit in den Kader. Er ist jemand, der hat die Erfahrung. Er kann auch in manchen Spielen vielleicht für das Pressingverhalten zuständig sein. Er kann jungen Spielern Orientierung geben. Er kann diesen unbedingten Siegeswillen vorleben. Alles d'accord. Das hat er ja auch gegen Frankreich gezeigt. Aber ich finde nicht, dass er jetzt auch in seinem Alter, und das meine ich voller Respekt, als Stammspieler gesetzt sein müsste. Und so hat er sich meiner Meinung nach auch gegeben und verhalten. Das Interview oder die ein, zwei Interviews nach dem Spiel, die du jetzt meinst. Also sagen wir mal so. Wir wissen, wenn er nicht gewinnt oder nicht alles für ihn läuft, können Interviews mit ihm auch schwieriger sein, obwohl Interviews mit ihm ja auch oft ein Genuss sind. Ich glaube, er hatte jetzt gerade einfach mal so einen schlechten Moment, glaube aber nicht, dass er jetzt grundsätzlich mit seiner Rolle total unzufrieden ist. Ich bin übrigens mal gespannt, wie hast du das interpretiert, was Nagelsmann über Pascal Kroos zum Beispiel gesagt hat, weil der hat ja ein richtig gutes Spiel gemacht, Kimmich erkrankt, abgereist, aber Kimmich hat sich ja zum Beispiel mit Nagelsmann immer gut verstanden. Könntest du dir vorstellen, dass er das auch noch so ein bisschen schürt, dass Kroos so gut gespielt hat auf dieser Position?
Wir sind ja nicht in der Kabine mit dabei. Wir wissen nicht, wie es wirklich zwischen Kimmich und Nagelsmann war am Ende denn dann. Wir wissen, dass Kimmich ein Redelsführer ist in der Bayern-Kabine. Wir wissen, dass er auch Kritik das ein oder andere Mal ungeschickt formuliert, lass es mich mal so sagen. Also so hundertprozentig sicher, ob die beiden Freunde sind, da bin ich mir nicht sicher.
Aber Nagelsmann hat ihn ja schon eigentlich immer so als Ankerpunkt seines Spiels bei den Bayern bezeichnet.
Ja, das mag sein, aber es hat ja auch Gründe, warum Nagelsmann dann bei den Bayern gehen musste. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass Kroos wirklich fantastisch gespielt hat. Ich kann nur sagen, dass ich finde, dass Nagelsmann völlig zu Recht Groß auch in den Himmel gelobt hat und auch ganz klar gesagt hat, dass er dieses Spiel mag, dass er wahnsinnig gut gespielt hat und. Also er hat dieses Mal fand ich, und das ist für mich bisher der Unterschied übrigens zwischen dem Julian Nagelsmann als Bayern-Trainer und dem Nationaltrainer, dass er sehr klar auf die einzelnen Spieler eingeht und sie letztendlich einfach auch nochmal übers Mikrofon motiviert. Und ja, um die Frage ganz klar zu beantworten, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er die Challenge eröffnet hat zwischen Kimmich und Groß. Und ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Groß die Rolle anders annimmt, weil Kimmich auch jemand ist, der ein Stück weit auch verwöhnt ist, der eigentlich immer den Arm hebt, egal ob an der Eckfahne oder wo auch sonst. Und auch den Anspruch hat, immer stattfinden zu müssen. Und das ist ja auch immer wieder bestätigt worden. Ganz egal, wie die Ecken kamen. Also ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie die noch mehr Öl ins Feuer gießen. Aber scheißegal, wie die Ecken kamen, er hat immer gespielt. Also irgendwann hat Flick dann auch gemerkt, so naja, vielleicht lassen wir ihn mal draußen. Aber ja, die Challenge
ist accepted. Aber die Ecken, das ist ja das Kuriose. Die hat er unter Nagelsmann geschossen, die hat er unter Tuchel geschossen. Das weiß ich nicht. Ich würde aber trotzdem, weil ich ja die Frage selber aufgeworfen habe, wenn Kimmich fit ist, spielt er bei der Europameisterschaft. Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich finde es schön, dass Pascal Kroos das zeigt, was wir ja auch immer gefordert haben. Den Namen haben wir hier schon vor über einem Jahr einfach ins Rennen reingeworfen. Ich glaube, er ist aber auch jemand, der sich seiner Rolle bewusst ist. Wenn alle fit sind, wird er wahrscheinlich nicht Stammspieler sein, obwohl ich da überhaupt kein schlechtes Gefühl hätte. Wer aber so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, ist Leon Goretzka, glaube ich. Also der würde, glaube ich, Stand jetzt nicht spielen, wenn die Europameisterschaft anfangen würde. Mhm. Und das finde ich auch berechtigt, denn ich finde, dass er seit 3 Jahren, seit dem Champions-League-Triumph der Bayern stagniert. Das war so ein Beispiel, wo ich gesagt habe, der wurde immer erzählt, Kimmich und Goretzka sind Weltklasse, weil sie 2020 mit den Bayern die Champions League gewonnen haben, vor allem noch in dieser Sondersituation dieses Finalturniers. Und sie haben sich aber nicht weiterentwickelt, also zumindest Goretzka nicht. Kimmich sehe ich dann doch noch auf einem anderen Niveau. Und ich glaube, dass auch das ein Vorteil ist für Julian Nagelsmann, weil es so klar ausgerichtet ist, nur auf 8 Monate. Der muss auf gar nichts Rücksicht nehmen. Und mir haben diese ersten Auftritte von ihm am Mikrofon und als Nationaltrainer auch gefallen. Wir haben ihn ja bei den Bayern auch teilweise ein bisschen dafür kritisiert, dass wir das Gefühl hatten, er glaubte, als Bayern-Trainer habe ich es jetzt geschafft und kann mir einfach alles erlauben. Mhm. Er wirkt so, als wenn er darüber auch mal nachgedacht hat. Er wirkt sehr fokussiert und ich habe das Gefühl, dass er die Mannschaft erreicht. Immer natürlich die Frage, wenn du jetzt mal wieder 2 Spiele vielleicht verlierst, es sind ja glaube ich nur noch 4 oder 5 bis zur Europameisterschaft, aber das glaube ich wird's nicht. Ich glaube, dass er das jetzt bis Sommer schon transportieren kann.
Was ich schön finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich schön finde, ist, dass es auch wieder Möglichkeiten gibt für Spieler und auch für Co-Trainer. Das finde ich wirklich klasse. Also ich finde gut, dass ein Andrich, du hast ihn, habe ich beim letzten Podcast ja schon gesagt, so ewig lange schon im Podcast in die Nationalmannschaft gequatscht. Und bei Chris Führig zum Beispiel, wer hätte das gedacht? Also ich finde, der hat jetzt irgendwie eine sehr gute Leistung abgegeben da beim VfB Stuttgart. Ist jetzt aber niemand, wo ich jetzt sagen würde, okay, wow, der muss jetzt unbedingt in die Nationalmannschaft. Für den selbst ist es eine Chance. Für Robert Andrich ist es sicher eine große Chance. Ich finde aber auch, für Sandro Wagner ist es eine Riesenchance. Guck dir mal die Karriere an, finde ich exorbitant gut. Und habe auch so ein bisschen den Eindruck, wenn du dir mal so ein bisschen die Fotos anguckst, wie die Nationalmannschaft abreist, im Flieger, kurze Videos anguckst und so weiter. Sandro Wagner ist, glaube ich, jemand, den man nicht unterschätzen darf in diesem gesamten Konstrukt. Wie siehst du das?
Ja, also Ich finde, bei Robert Andrich ist das Bittere, ich habe ihn ja auch immer gefordert, er spielt halt im Moment in Leverkusen nicht. Und wenn er in Leverkusen nicht schnellstens wieder Stammspieler wird, und das wird enorm schwer an Xhaka und Palacios vorbeizukommen, dann glaube ich auch nicht, dass er am Ende im Kader dabei ist. Obwohl, wie gesagt, ich ihn schon länger gefordert habe.
Gefordert.
Ich bin jetzt schuld daran, ich habe den Verdienst hier, um Gottes Willen.
Xavi Wagner.
Chris Führig hat halt Fähigkeiten, die du teilweise auch nicht lernen kannst. Also was der für ein Tempo hat, sensationell. Jetzt kann man natürlich argumentieren, früher hat es 3-4 Jahre gedauert, auf dem Niveau zu spielen, bis du mal in die Nationalmannschaft kamst. Aber so ein Verfechter bin ich dann nicht. Also wenn einer jetzt Leistung bringt, dann kann er auch früher debütieren. Und er hat was, auch dieses freche 1-gegen-1, was mir gefällt. Jetzt ist die Frage, jetzt hast du debütiert. Jetzt ist die Frage, hältst du auch dieses Niveau? Oder denkst du, boah, ich bin jetzt sogar in der Nationalmannschaft angekommen, lässt 5% nach, das könnte dann irgendein Problem werden. Sandro Wagner und Julian Nagelsmann, das ist eine ganz spezielle Fügung. Zwei Männer im Fußball, die sicherlich nicht über zu geringes Selbstbewusstsein klagen müssen, sondern eher im Gegenteil. Sandro Wagner hat unten angefangen, hat in der Regionalliga Unterhaching übernommen, hat ein erstes turbulentes Jahr gehabt, ist dann aufgestiegen, hat dann gesagt, okay, jetzt ist hier gerade mal ein kleiner Break. Ich will noch ein bisschen was lernen. Ich fand das eine sehr gute Kaderplanung. Er sollte ja eigentlich im Juniorenbereich als Co-Trainer anfangen. Jetzt ist er oben dabei. Ich glaube, er spricht noch sehr stark die Sprache der Spieler. Er hat ja mit einigen auch noch zusammengespielt. Das ist dann in Sachen Akzeptanz immer schon mal ein Prä, wenn du dazu auch fachlich noch was drauf hast. Mhm. Und die beiden, der so als emotionale Heißdüse und Nagelsmann so ein bisschen auch der so ein bisschen vielleicht noch in größeren taktischen Zusammenhängen denkt. Ich denke, das kann passen. Das kann dir im Misserfolgsfall sicherlich auch irgendwann mal auf die Nerven gehen. Wenn dann immer vorne zwei stehen, die dir versuchen, alles zu erklären und es funktioniert nicht. Aber es kommt im Fußball ja auch immer auf Flow an. Es kommt auf Euphorie an, auf Selbstvertrauen. Und da ist jetzt auf jeden Fall eine Rampe gelegt.
Großer Vorteil ist ja auch, die mögen beide iPads. Und sind wahrscheinlich auch beide Gamer und sagen so, hey, so eine Halbzeitpause, hey, komm, lass mal hier, ich habe irgendwie ein ganz geiles
Ding. Ich finde es ja wirklich gesagt, ich finde es ja grausam, muss ich ehrlich sagen, dieses immer, wenn dann alle um dieses Tablet rumrennen, da bin ich leider old-fashioned, ich habe ja auch ein gewisses Alter. Früher wurde sich das angeguckt von draußen und da wurde am Ende wurde dann irgendwie mal gesagt, das und das haben wir nicht gut gemacht. Es ist ja auch für die Schiedsrichter teilweise unerträglich, da rennen die dann alle zum iPad, da wird sich dann beschwert und sowas, bevor überhaupt der Videobeweis Also schwierig. Eins möchte ich vielleicht auch noch sagen, weil ich glaube, das könnte noch ein Thema werden. Und das schreiben ja auch sehr tolle und sehr seriöse Kollegen, vor allen Dingen in den Printmedien. Es ist ja natürlich jetzt gerade alles im Moment, super, Nagelsmann hat den Start hinbekommen, aber es kommen natürlich auch ein paar Themen auf den Tisch. Wahrscheinlich wird Manuel Neuer am Wochenende sein Comeback bei den Bayern geben, nach knapp einem Jahr Verletzungspause. Und wenn er verletzungsfrei bleibt und gut bei den Bayern hält, dann wird auch Julian Nagelsmann dieses Thema irgendwann regeln müssen. Und klar ist, warum soll er das jetzt angehen, wenn sich Ter Stegen nächste Woche verletzt und Neuer spielt jetzt ein halbes Jahr überragend, dann ist es klar, dass dieses Thema auch irgendwann mal wieder aufkommt. Nur ich meine, du musst jetzt einfach auch mal eine Achse in der Mannschaft etablieren und in meiner Meinung nach gehört Marc-André Ter Stegen in diese Achse unbedingt rein. Der spielt bei Barcelona seit Jahren auf überragendem Niveau. In der Nationalmannschaft hat er sich auch total stabilisiert und ich glaube, du müsstest jetzt ganz klar auch das mit Manuel Neuer klären. Die beiden hatten ja auch kein ganz leichtes Verhältnis, Nagelsmann und er, dass du sagst, pass auf, wir haben echt eine Menge guter Torhüter. Trapp ist ja auch meiner Meinung nach am Rande der Weltklasse und wir haben dahinter mit Leno und Baumann und Schwäbe und Riemann, den wir jetzt mal hier als Elfmeter-Torwart, gab es ja auch mal die Förderung von Hamann, also das mit einem kleinen Augenzwinkern. Haben wir auch genug Torhüter? Pass auf, ich weiß, ich könnte mich immer auf dich verlassen, wenn Not am Mann wäre, aber rechne mal nicht damit, dass ich dich anrufe. Das hätte Neuer auch wegen seiner Verdienste verdient, aber ich würde das Thema jetzt einfach erstmal für mich beenden, weil das würde auch wieder was in der Hierarchie und wahrscheinlich auch in der Atmosphäre der Kabine qua der natürlichen Autorität von Neuer
ändern. Naja, aber man muss ja mal sagen, das kann doch gar nicht mehr sein jetzt. Also Julian Nagelsmann hat Manuel Neuer das Herz rausgerissen. Also das wiegt schwer. Der hat ihm einfach seinen Torwarttrainer weggenommen bei den Bayern. Du glaubst doch nicht im Ernst, mit gebrochenem Herzen.
Das war damals
Herzen.
Ein emotionaler Aufschrei.
Ja,
also ein Hilfeschrei, würde ich fast sagen.
Ja, mit gebrochenem Herzen setzt du dich nicht auf die Bank, das ist mal klar. So, das bricht dir doppelt das Herz. Und wenn du dann auch noch siehst, dass der Stegen richtig gut hält, dann ist das dritte Mal das Herz gebrochen. Das funktioniert nicht mehr. Also wer will allen Ernstes jetzt noch glauben, dass unter Julian Nagelsmann ein Manuel Neuer mit gebrochenem Herz zurückkommt? Das glaubt doch kein Mensch mehr. Also,
du, oder meinst du Professor Dr. Herzchirurg Nagelsmann kuriert?
Ja, oder ja, vielleicht ist Julian Nagelsmann auch ein ganz Lieber und sagt, komm, ich nehme dich mal einen Arm, Manu. Ja. Und kannst auch deinen Torwarttrainer mit zur Nationalmannschaft nehmen und dann bringen wir dich wieder ganz groß raus und den Ter Stegen, den schicken wir wieder zurück nach Barcelona. Das glaubt doch keine Sau. Also das geht auch nicht mehr. Dieses Zurück geht nicht mehr. Ich glaube, Manuel Neuer muss sich jetzt einfach damit begnügen. Dann vielleicht, das wäre allerdings groß und da würde ich sagen, gebrochenes Herz hin oder her. Da würde ich dann sagen, da ist alles geheilt, wenn er sich auf die Bank setzt. Also ist das eine Option? Also weil das wäre tatsächlich wirklich was, wo ich
Nein,
sage...
Nein, würde ich auch deshalb nicht machen. Das war ja damals die Situation Kahn und Lehmann.
Darauf spiele ich an. Boah, du
ja,
bist
ja,
ein Fuchs.
Klar, aber
du
das ist ja eine andere Situation. Da wurde ja dieses Duell künstlich nochmal hochgehypt, auch von Jürgen Klinsmann. Ich finde, es ist da nicht nötig, weil wir haben mit Trapp einen super Vertreter. Also... Ja. Entweder du einigst dich mit Manuel Neuer und sagst, pass auf, ich wünsche dir alles Gute und ich weiß, ich kann dich immer anrufen. Nein, das sollte man ja schon hinkriegen. Ja,
absolut.
Aber ich würde einfach sagen, momentan plane ich mit den anderen Torhütern und würde da gar nicht so einen Zweikampf ausrufen. Aber das ist ja jetzt nicht unser Thema. Wir warten jetzt erstmal ab, ob Neuer wirklich zurückkommt. Wir wünschen ihm natürlich da alle, dass das alles hält und dass er seine Leistung bringt. Aber ich sehe ihn nicht mehr in der Nationalmannschaft. Würde aber gern mit dir mal über die Qualifikationsgruppen drüber fliegen. Es sind ja schon ein paar, die ihr Ticket gelöst haben. Und die Schotten, die Bravehearts sind da. Also durch den Sieg der Spanier gestern.
Ja.
Schottland finde ich geil. Das wird natürlich eine schöne Fan-Invasion. Spielen mittlerweile sogar nicht nur noch Kick and Rush. Also die können ab und zu auch mal einen geschmeidigen Ball spielen. Und die Spanier wirken mir ein bisschen zielstrebiger als in den letzten Jahren, als man ja das Gefühl hatte, unter 98 Ballberührungen zählt das Tor nicht, wenn du nicht alleine da bist. Ne?
Ja, das stimmt. Aber wie siehst du es im internationalen Vergleich jetzt? Also die Spanier haben 1-0 gegen Norwegen gewonnen, das letzte Spiel. Wie siehst du, wenn du dir jetzt einfach mal so die Qualis anguckst und auch die einzelnen Mannschaften anguckst und dir dann die deutsche Nationalmannschaft vom Samstag anguckst, lass mal abwarten, wie das jetzt gegen Mexiko aussieht, das Ganze. Es ist jetzt ein Spiel, es ist ja viel zu früh. Aber du hast ja gerade eben schon gesagt, mit dieser Mannschaft kann man eventuell Europameister werden. Dann hast du doch hundertprozentig schon auf die anderen Mannschaften geguckt, so wie zum Beispiel die Spanier oder eben die Schotten oder you name it.
Ja, also ich sage mal, in der obersten Kategorie in Europa stehen für mich im Moment die Franzosen und die Engländer. Also das sind für mich die beiden, die vom Spielerpotenzial auf dem obersten Favoritenschild stehen. Also die Franzosen, das ist ja unglaublich. Du hast ja das Gefühl, da hören irgendwie 4 Weltklasse-Spieler auf und da kommen 6 irgendwie nach.
Ja. Mbappé ist tatsächlich wieder der Mbappé, der er mal war.
Der ist ja eigentlich immer, der hat mal 2-3 schlechte Spiele, aber was der liefert in dem Alter, auf dem Niveau, also erinnere dich nur ans WM-Finale, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das ist Wahnsinn. Dann hat er mal irgendwo im Sommer hat er keinen Bock mehr und dann kommt er aber wieder. Also die Franzosen muss man, glaube ich, als allererste nennen. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, dass Deschamps so noch das Gefühl, diese Spielfreude so ein bisschen fast hemmt, indem er teilweise eher so auf Abwarten spielt, wenn ein Griezmann im defensiven Mittelfeld spielt. Aber sie sind auch eiskalt vor der Kiste. Also Frankreich ganz oben. England, 3 gute Turniere gespielt. Sie haben natürlich sicherlich immer noch das Trauma vom Finale zu Hause, was sie verloren haben im Elfmeterschießen. Aber wenn du auch siehst, in welcher Verfassung Bellingham im Moment ist, wenn du siehst, dass diese Mannschaft ein Halbfinale erreicht hat, ein Finale erreicht hat, zuletzt unglücklich gehen die Franzosen im Viertelfinale aus. Also das ist mein zweiter Top-Favorit. Und dann kommt eine Gruppe von Mannschaften, da würde ich sagen, die Spanier neu formiert, die Belgier, da redet jetzt keiner mehr von der goldenen Generation, aber die haben natürlich mit Doku, mit Openda, auch Luke Bakio, haben die ja eigentlich das alles wieder aufgefangen. Das ist richtig gut. Portugal muss man mal sehen, die schießen alles kurz und klein in einer schwachen Qualifikationsgruppe. Glaube ich, haben aber so ein bisschen was auszumerzen, nachdem sie gegen Marokko bei der WM im Viertelfinale raus sind. Und in der Gruppe oder in der Ebene sehe ich auch unsere Mannschaft. Ich sehe die Holländer zum Beispiel gar nicht da. Die müssen erst mal gucken, ob sie sich überhaupt jetzt qualifizieren über die Gruppe. Es gibt ja dann noch 3 Tickets, die über die Nations League, über den Weg ausgespielt werden. Die spielen jetzt in Griechenland. Und wenn die Griechen das Ding gewinnen, dann ist für die Niederlande eigentlich der Zug abgefahren, das in der Gruppe noch zu schaffen. Und ja, was haben wir sonst noch? Die dann, wenn wir mit drüber gucken, die Italiener. Ja, Italien beim Turnier, wenn sie die Vorrunde überstehen. Also Italien heißt ja eigentlich immer Vorrunde oder Finale mindestens, ne?
Ukraine haben wir noch auf dem Zettel.
Ja, also, ja, die spielen ja gegeneinander genau. Im November. Das ist das Heimspiel der Ukraine, wird ja in Leverkusen
Türkei,
ausgetragen.
Auch noch ein starker Mannschaft.
Lass mich nur einen Satz zu den Italienern sagen. Wir haben mit Spalletti einen sehr guten Trainer, aber haben ja jetzt das Problem mit den zwei Profis, die weg sind, weil sie angeblich illegal auf eigene Spiele gewettet haben. Da kannst du bis zu 4 Jahren ins Gefängnis gehen in Italien. Aber Obacht, es gab immer mal, wenn es so Dinge gab wie 2-6, da gab es ja auch angeblich einen Calcio-Skandal und dann haben sie sich so zusammengerissen. Also die Italiener können das, haben aber nicht mehr die überragenden Einzelspieler, finde ich, wie 2-6. Türkei in Kroatien gewonnen, nötigt durchaus Respekt ab, aber ich glaube, dass es bei der Türkei oft ist, sie sehen sich als natürlichen Halbfinalkandidat, sie haben auch echt ein paar gute Spiele, aber so auf diesem höchsten taktischen Niveau weiß ich es manchmal nicht. Ich glaube, ich sehe sie nicht so stark wie damals, wo sie zweimal im Halbfinale 2002 und 2008 waren. Albanien wird sich qualifizieren, das finde ich Wahnsinn, wahrscheinlich sogar als Gruppensieger. Ja. Deine Dänen, die ein bisschen so strugglen. Ungarn, finde ich, ist wieder besser geworden. Und wo ich mich riesig freuen würde, wäre, wenn Luxemburg zur Europameisterschaft fährt. Da ist heute Abend das Heimspiel gegen die Slowakei. Und sie haben in der letzten Minute des letzten Spieles haben sie das leere Tor nicht getroffen. Wenn sie das getroffen hätten, hätte ihnen heute sogar fast ein Unentschieden schon gereicht. Stell dir mal vor, Luxemburg fährt zur Europameisterschaft. Ich würde so hart feiern.
Wäre geil und ich bin auch, da lege ich mich fest, es könnte gut sein, dass sie es auch schaffen. Sie sind noch nicht durch, leider. Aber
sie müssen heute gegen die Slowakei gewinnen zu Hause.
Absolut, aber was ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel hatte, war Albanien, liebe Freunde, in der Gruppe E mit 13 Punkten führen sie die Gruppe an, vor Tschechien, vor den Polen. Ich weiß gar nicht, was mit den Polen inzwischen los ist.
Polen tun sich richtig schwer.
Brutal.
Ja, ganz brutal, waren ja noch bei der WM haben sie ja die Vorrundengruppe überstanden, sogar noch. Albanien war ja 2016 bei der Europameisterschaft in Frankreich das erste Mal bei einem großen Turnier dabei. Das siehst du halt dann auch, das ist jetzt eine Mannschaft, wo die Spieler auch internationale Erfahrung haben. Silvinho, der kleine Brasilianer, ist der Trainer, der bei Olympique Lyon ganz kurz nur als Trainer tätig war. Und ja, die werden durchgehen. Eine Mannschaft mit unfassbarer Leidenschaft, die sich auch einfach zerreißen für ihre Flagge. Ich finde es schön, das sind so Farbtupfer. Und da muss ich dann wirklich mal Berti Vogts bestätigen. Es gibt keine Kleinen mehr, also diese ganzen Ursprungskleinen. Und Luxemburg zum Beispiel, die haben 500.000 Einwohner, die haben eine Sportstätte gebaut nach dem Vorbild der Franzosen. Nur die Franzosen müssen natürlich in diesem großen Land auch Stützpunkte dann einrichten. In Luxemburg wirst du abgeholt abends zum Stützpunkttraining. Und haben zwar 0-9 in Portugal verloren, das kann immer noch passieren, aber das wäre auch toll, wenn die dabei wären. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn 24 von, glaube ich, 55 europäischen Nationen sich qualifizieren, dann sind es um die 40%, aber das musst du ja trotzdem erstmal schaffen. Und wie du sagst, wenn dann Nationen wie die Polen oder sowas zu Hause bleiben oder die Schweden, die sich auch gerade in der Gruppe mit Belgien und Österreich sehr schwer tun. Auf die Österreicher freue ich mich auch mit Ralf Rangnick, eine gute Mannschaft. Ich glaube, die werden sich auch ganz sicher qualifizieren. Ja, wird ein tolles Turnier nächstes Jahr.
Aber ich möchte eins nur nicht erleben müssen. Da hätte ich, glaube ich, das ist die einzige Angst bei der EM, dass Deutschland irgendwann gegen Albanien spielen muss. Das sind die legendäre Spiele. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf.
Ach, du meinst hier, weil wir damals ausgeschieden sind, 67, das einzige Mal, wo wir uns nicht für ein Endturnier qualifiziert haben. Die Schande von Tirana.
Ja, brutal.
67. Wir brauchten einen Sieg, wir haben 0-0 gespielt und die Jugoslawen sind zum Turnier gefahren. Wahnsinn.
Richtig.
Das war ja damals noch, wenn du in Albanien gespielt hast oder in Malta damals, das waren ja teilweise Hartplätze noch, muss man sich mal vorstellen. Ist jetzt knapp 50 Jahre her.
Ja, und auf den Färöern, da musst du zwischen Schafen spielen, das ist auch nicht so lustig.
Also, ja, aber die haben jetzt einen Kunstrasenplatz, aber bei den Färöern gibt es ja die Regel in der Liga, dass beim Elfmeter darf ein Mitspieler den Ball festhalten, weil der Wind so stark ist. Das ist kein Witz.
Geil.
Der darf den mit dem Zeigefinger festhalten und der andere kommt dann angelaufen.
Du, da hätten wir sogar noch eine Chance, oder? Also auf den
der, nee, da die Färöer, da ist doch jemand aus den Färöern, ist der jetzt, hat sich doch für die Conference League qualifiziert. Auch da, die Kleinen holen auf. Das ist doch gut so.
Ja, es ist absolut so. Ja, total gut. Ja. total
gut. Gut, wir beide könnten wahrscheinlich, ich stelle mir gerade vor, wie du auf den Färöer stehst, der Hund, der Wind weht durch dein Haar, du mit deinem Kaschmirschal und dich dann für die Gruppenphase der Europa League qualifizierst. Wahnsinn.
Richtig, mit einem kleinen Finger halte ich dann einfach nur kurz, tippe ich den Ball an, die ehemalige Feuerwehr des SC Baden-Baden und der Geysir aus der Vulkaneifel, der angerauscht kommt.
Ja, genau, ich komme dann angerauscht, genau.
Du kommst angerauscht, wie immer da oben in Maria Lach, wo du dann irgendwie mir einfach zwischen das Auto grätscht.
Ich war früher Parkwächter, war ich in Maria Lach. Ja, als Student habe ich da die Tickets verkauft. Ja,
ist das so? Ist das
ja
geil.
Klar, natürlich.
Was man
klar.
hier alles, das musst du, sowas musst du meiner Glanzparade erzählen. Da bist du heute Abend, glaube ich, wieder.
Bin ich heute Abend, ja. Soll ich heute Abend mal Wolfi fragen, ob er eigentlich weiß, dass ich Parkwächter war, oder?
Absolut. Frag mal Wolf Huss, was war dein absoluter Lieblingsparade? Beruf neben dem Auftritt in der Glanzparade. So, wenn er das dann weiß, wahrscheinlich wird er sich in der Vorbereitung diesen Podcast anhören und dann ist die 1-Millionen-Euro-Frage auch schon wieder dahin. Genau. Wir haben Mexiko vor der Brust, mein lieber Freund.
Ich wollte noch eins sagen, weil wir bei der Qualifikation sind, lieber Mike.
Ja,
in Südamerika läuft ja schon wieder die WM-Qualifikation fürs nächste Turnier. Die spielen ja diese Eliminatore, oder wie die heißt. Also, das ist ja ein brutales Ding. Also, 10 Mannschaften gibt es ja im kommende Bowl in diesem südamerikanischen Fußballverband. Und da haben sich ja früher immer nur 4 qualifiziert. 5. durfte Playoff spielen. Und du hast ja oft das Problem, dass du so ein bisschen, dass du in der Höhenluft dann von Quito spielen musst oder von La Paz. Und jetzt haben sie ja 6 feste Plätze und der 7., darf interkontinentale Playoff spielen. Und was mich freut, deshalb mache ich hier den ganzen Monolog, Venezuela war noch nie bei einer WM-Endrunde und hat als eine von 2 Mannschaften noch nie die Copa America gewonnen, neben Ecuador, und spielt jetzt 1-1 in Brasilien. Und ein geiler Fallrückzieher, die Vino Tintos, neue Euphorie im Land, stand jetzt, während sie bei der WM dabei, da schlägt mein venezolanisches Herz laut. Auch weil von den letzten 10 Miss Worlds 7 aus Venezuela kamen.
Oh Mann, sehr gut. Dann haben wir das auch geregelt. Aber
übrigens, wenn man im Landeanflug auf Caracas ist,
ja, ne,
und dann so ein Vogel vielleicht irgendwie gegen deine Windschutzscheibe kurz so ein bisschen einfach einen fahren lässt oder sowas, ne? Und das eventuell, wenn das gefroren ist, sogar wie ein Steinschlag ist zum Beispiel, dann kann man in Caracas bei Windtec seine Scheibe wechseln.
Boah.
Übrigens, ich hätte es jetzt fast vergessen, wenn der Technikchef nicht eingegriffen hätte.
Alter Schwede, das ist ja wirklich so, als wenn man wirklich einfach rechts ranfahren muss, weil man im Tiefflug, wie du das normalerweise tust, also wenn ich einmal durch die Eifel fahre, ne, dann ist es normalerweise so, dass irgendwann irgendwas an mir vorbeirauscht und ich gehe in Deckung und habe echt hart Angst um meine Windschutzscheibe, weil alleine die Druckwelle, die dann entsteht, wenn Thomas Wagner an mir vorbeirauscht, um schnell nach München zu kommen oder vielleicht auch zum nächsten Flughafen, weil er für das nächste Spiel irgendwo hin muss, dann habe ich hart Angst um meine Windschutzscheibe. Dann ist es aber auch so, dass er normalerweise dann von Betzenberg mit einem Koffer voller Kunstharz da unterwegs ist und ich einfach nur rechts ranfahren muss und da stellt er meistens für mich den Koffer ab mit dem Kunstharz. Damit fahre ich dann zu Windtec. Gibt es 300 Mal in ganz Deutschland, die nehmen sich den Kunstharz und sagen mir jedes Mal dasselbe. Sagen, Mikey, es ist gar kein Problem. Da ist ein kleiner Riss drin in der Scheibe, also kein Riss, sondern ein Steinschlag drin. Der Wagner war wieder zu schnell. Wir machen das eben und nimm dir einen Leihwagen und komm wieder zurück und dann nimm dein Auto wieder mit und fahr wieder in die Eifel. Ist das schön?
Wahnsinn. www.windtec.de. Ich freue mich übrigens schon auf unsere Rubrik, die wir ja dann in Hinführung auf die Europameisterschaft ab Januar haben, wenn wir auch nochmal auf die alten Turniere zurückblicken. Du wolltest noch was zu Mexiko wissen. Mexiko steht in der Weltrangliste auch vor uns.
Ja.
Hat zuletzt die Kontinentalmeisterschaft gewonnen in Nord- und Mittelamerika mit einer jungen formierten Mannschaft, auch die Nations League. Sieht ja immer das Dauerduell praktisch mit den USA. Einer von den beiden gewinnt immer. Auch die Mexikaner haben so ein bisschen das Problem, kommen auch immer eigentlich relativ weit bei Turnieren und scheitern dann irgendwie so ein bisschen tragisch fast. Ne? Bei der WM war es ja jetzt ganz besonders bitter für sie, weil sie da schon in der Vorrunde das Pech hatten, praktisch auf Argentinien zu treffen. Und die Polen und damals Saudi-Arabien, das war ja eine ganz wilde Gruppe, aber auch die sind noch nie übers Viertelfinale herausgekommen bei einer Weltmeisterschaft, das haben sie zweimal bei der Heim-WM erreicht, sind Rekord-Kontinentalsieger. Mexikaner immer eine giftige Mannschaft, das haben wir gesehen 2018 im Eröffnungsspiel, als sie gegen uns gewonnen haben, technisch sehr ausgebildet, totale Passion für ihr Land, also der richtige Gegner, das sind schon zwei wirklich gute Gegner, gegen die wir da spielen auf dieser Amerika-Reise.
Da bin ich wirklich sehr drauf gespannt auf die Mexikaner. Das waren wirklich bei jedem Turnier war das eigentlich so mit meiner Lieblingsmannschaft. Und ich kann dir auch sagen, dass es einen Spieler gab, den ich ganz besonders verehrt habe. Und der ein sehr, ja, sehr, sehr schönes Zitat von sich gegeben hat, der einfach gesagt hat, wer auch immer den Fußballer erfunden hat, der sollte, das kann nur Gott gewesen sein.
Boah. Wer hat das gesagt?
Wer hat das gesagt? Ich gebe dir mal einen kleinen...
Hugo Sanchez? Manuel Negrete?
Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Spanischer Meister 85, 86. Spanischer Pokalsieger 89. Spanischer Superpokalsieger 88, 89, 90. UEFA-Pokalsieger 86.
Hugo Sanchez?
Ja, das ist Hugo Sanchez.
Ja, Hugo Sanchez. Wenn du jetzt mit den Mexikanern, dann ist es klar. Weißt du, woran ich bei Hugo Sanchez denke? Der schöne Hugo. Der wurde ja auch damals so vor dem Heimturnier 86 in Mexiko. Er hat alle Plakatwände geziert. Und weißt du, wie er geendet ist? Im Halbfinale, in dem Viertelfinale von Monterrey. Die Hölle des Nordens.
Ja.
92% Luftfeuchtigkeit. Die Spieler haben gesagt, bei 52 Grad in der Sonne stand die das Wasser nach dem Aufwärmen in den Schuhen. Mexiko, ab der 62. Minute in Überzahl. Weil Thomas Berthold mit dieser Armschiene seinem Gegenspieler eine scheuert. Später wurde auch noch ein Mexikaner vom Platz gestellt. Und in der Verlängerung liegt Hugo Sanchez, der kein gutes Turnier gespielt hat, platt wie eine Flunder am Rücken. Und Karl-Heinz Förster, mein Posterboy, kommt hin, guckt ihn an und drückt ihm den Krampf raus. Also das war eine deutsche Nationalmannschaft, die sich gegen Umstände gewehrt hat. Das wollte ich damit sagen. Und ich hoffe, dass sie da wieder hinkommen. Und Hugo Sanchez schied im Elfmeterschießen aus. Ich glaube, 4-1 haben wir dieses Elfmeterschießen gewonnen. Toni Schumacher hat, glaube ich, 3 Elfmeter gehalten. Also das auch eine wahnsinnige Erinnerung an die Mexikaner.
Es ist irgendwie so geil, man muss irgendwie Thomas Wagner, denn normalerweise am Montagmorgen, einfach so zwischen 9 und 10, wo wir immer aufzeichnen, nochmal, also da ist der normalerweise, sieht er so aus, als ob er vom Bus überfahren wurde, aber du sagst einmal Hugo Sanchez und dann packt er den Sportalmanach einfach aus und erzählt uns alles, alles, alles über Hugo Sanchez, bis auf die Aufnahme in die FIFA 100, wann war das?
Boah, das ist irgendwie vor einer WM irgendwie mal gemacht worden, vor 8 Jahren wahrscheinlich oder sowas. Tatsächlich,
2004.
Der ist auch drin, hast du recht. 2004, okay. Gut, ja, da war ich dann, das waren dann 19 Jahre und keine 8. Aber gut, Mathe, Leistungskurs in Mayen am Megina-Gymnasium. 6
ganz,
Punkte.
Ganz stark. Das in der Verlängerung dann in der Glanzparade heute Abend bei Sky, wer es euch sich angucken muss, es möchte. Unfassbar. Ich bin jedes Mal beeindruckt. Ich danke dir. Und
wer mir sich hier bedankt, wer den Krampf von Hugo Sanchez rausdrückt und wer als schöner Hugo trotzdem bei Real Madrid sich durchsetzt, der braucht eins. Ganz dicke Cojones.
Cojones natürlich, selbstverständlich, ganz dicke Cojones.